Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder hier stehen kann. Und wir sind ja mit den Predigten jetzt schon seit gut einem halben Jahr in der Bergpredigt unterwegs. Und ihr habt das, wenn ihr die letzten Wochen hier schon mit dabei wart, gehört häufiger, wir kommen jetzt langsam zum Ende, Jesus fasst Dinge zusammen. Und heute sind die letzten Worte, die Jesus in dieser Bergpredigt sagt, dran. Dann kommt nächste Woche kommen noch so zwei Nachsprengsel, aber heute ist wirklich der letzte Satz gesagt, den Jesus nachher vorliest. Den ich nachher vorlese. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit Leben in stürmischen Zeiten. Leben in stürmischen Zeiten ist ja was, das kennen die meisten von euch. Also ich habe mir mal so ein paar stürmische Zeiten rausgedacht, quer durch die Generationen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Teenie wäre, dann ist ja das, was einen da am meisten womöglich nervt, alle behandeln einen noch wie ein Kind. Und alles ist voll mit Regeln, die man einhalten muss. In der Schule lernt man laute Sachen, die man nie wieder im ganzen Leben braucht. Völliger Schwachfug. Und alles, was Spaß macht, ist grundsätzlich verboten. Also das ist so wirklich, da kann man ja am Leben verzweifeln als Teenie. Und dann kommt jetzt noch Corona dazu und plötzlich kann ich mich noch nicht mal mit meinen Freunden treffen. Das ist für viele Teenies eine echt stürmische Zeit. Also richtig Grütze. Kommen wir mal zu einer anderen Gruppe, die Mit-40er. Also das ist so, ne, die Zeit, wo sowieso grundsätzlich alles schon schwierig ist, weil alles dasselbe ist und man sagt so, will ich das jetzt bis zu meinem Lebensende weitermachen oder nicht? Bei der Arbeit fehlt die Abwechslung, das mache ich jetzt schon seit 15 Jahren, völlig langweilig. Und dann kommt jetzt, um die stürmischen Zeiten so ein bisschen hervorzubauen, kommt dann Stress dazu. Also plötzlich sagen die Leute, was machst denn du da, kann das nicht schneller gehen, da ist noch ein Fehler drin und, ne? Und dann kommt über das Corona dazu, dass du plötzlich im Homeoffice sitzt. Womöglich bist du alleinstehend und dann sitzt du jetzt tatsächlich morgens allein am Frühstückstisch, dann sitzt du alleine im Homeoffice den Tag über und abends, wenn du dich ins Bett legst, ist der letzte Blick, der fällt, womöglich noch auf den Rechner, der deine Arbeit ist. Plötzlich besteht dein ganzes Leben aus Arbeit und Einsamkeit und du sagst so, ich will hier weg, ich will einfach nur weg, raus hier, ab, vorbei, Scheißzeit. Das nenne ich stürmische Zeiten. Oder wir haben auch Alleinerziehende, ne, wo man sagt, so, das ist sowieso schon nicht einfach, dass man sagt, alleine sich um die Kinder und um Geld kümmern. Und jetzt sind die Kinder zu Hause im Homeschooling, coole Sache. Parallel zur Arbeit, auch im Homeoffice. Wie kriege ich das denn zusammen, bitteschön? Treffen mit Freunden ist auch nicht und dann wird, was weiß ich, meine Mutter krank. So richtig. Und die wohnt am anderen Ende Deutschlands, ja. Stürmische Zeiten. Und ich habe jetzt einfach nur drei Beispiele rausgesucht, aber ich glaube, wenn ihr bei euch in eure Vergangenheit zurückkommt, dann habt ihr davon jede Menge auch schon erlebt. Oder noch schlimmer, ihr steckt mittendrin in dieser stürmischen Zeit. Und ich nehme nochmal den alten Okuli auf, den Sonntag, den wir heute haben. Da sagt, geht es ja darum, mal nach vorne zu gucken. Wie geht es denn weiter? Und das passt so gut zu der heutigen Predigt Leben in stürmischen Zeiten. Also wie geht es denn eigentlich weiter? Wie kann ich denn diese stürmischen Zeiten überleben? Das Einzige, was Jesus klar macht, und ich lese jetzt mal den Bibelvers vor, ihr werdet es gleich merken, ist, die stürmischen Zeiten sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das Amen werdet ihr heute noch hören. Insofern, ich lese jetzt einmal vor aus dem Matthäusevangelium, das 7. Kapitel, die Verse 24 bis 27, wo Jesus sagt, so jetzt fasse ich nochmal zusammen. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, Da fiel es ein und sein Fall war groß. Das sind die letzten Worte, die Jesus in dieser Bergpredigt spricht. Und jetzt müsste man sie sich mal genauer angucken. Wenn das ist, bei guten Vorträgen weiß man, zum Schluss kommt die Zusammenfassung. Das Wichtigste wird am Schluss nochmal betont, damit man sagt, und wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann nehmt es mit, weil das ist wirklich wichtig. Und was kommt jetzt hier eigentlich von Jesus als letzter Gedanke? Ich habe das nochmal auf einer Extrafolie zusammengefasst, damit man das nochmal sieht. Ihr könnt jetzt mal gucken, da ist ein Sturm, den ihr jetzt seht. Und da sind diese Bibelverse, der Bibelvers nochmal drauf, oder die drei Verse nochmal drauf gedruckt. Und wie ihr merkt, ich habe mal grün unterstrichen oder grün gemacht, was ein Unterschied ist zwischen den beiden Sachen. Und man merkt, da ist ziemlich viel gleich. Also darum, wer diese meine Rede hört, findet man in der ersten Hälfte und findet man in der zweiten Hälfte. Der Unterschied ist dann, der eine tut sie und der andere tut sie nicht. Und dann kommt wieder der Mann, Klammer auf, ihr Frauen, tut mir leid, damals war das so, dass man nur von Männern redete, heute würde man von Menschen reden. Und dann gibt es den klugen und den törichten Mann. Der sie tut, der ist klug, und der sie nicht tut, der ist töricht. Und zum Schluss kommt das Bild mit dem Haus, wo man dann sagt, ja, das eine ist eben das Haus auf dem Fels und das andere ist das Haus auf dem Sand. So viel die Eingangsgedanken von Jesus zu diesen beiden Personengruppen. Und dann kommt das, was in beiden absolut identisch ist, in beiden Szenarien. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus. Merkt ihr was? Das ist tatsächlich überall gleich. Das heißt, dass Jesus sagt, ihr lieben Leute, die ihr mir jetzt 2 Stunden lang zugehört habt, also Jesus haben sie 2 Stunden zugehört, ihr hört mir erst seit ein paar Minuten zu, tiefenentspannt bleiben. Das mit den 2 Stunden wiederhole ich dann in 2 Stunden nochmal. Aber er sagt, ihr lieben Zuhörer, das Einzige, worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass der Sturm kommt in euer Leben. Entweder er war schon, ihr seid mittendrin oder er kommt noch. Also be prepared, bereitet euch darauf vor, der Sturm kommt. Und ich habe diese ganzen 3 Kapitel lang habe ich nur darüber geredet, damit ihr für diesen Sturm vorbereitet seid. Das ist mein Ziel. Gott will uns helfen, das ist ja das Tiefste, also wir sind Gottes Geschöpfe und er sagt, ihr seid meine geliebten Menschen, ich will, dass ihr gut durchs Leben kommt und wenn der Sturm kommt, dann seid doch bitte darauf vorbereitet. Und deswegen hat er die ganze Bergpredigt überhaupt gehalten, um zu sagen, so das ist das, also wer diese Rede hört und sie tut oder wer diese Rede hört und sie nicht tut. Ich habe jetzt 2 Stunden lang gesprochen und bitte, bitte, tut sie. Ich habe mal eine Kleinigkeit von zu Hause mitgebracht, einen Werkzeugkasten, weil ich denke, im Endeffekt ist die Rede von Jesus über die Bergpredigt so wie ein gut sortierter Werkzeugkasten. Wir denken häufig, es sind lauter neue Gebote, neue Ideen, neue Sachen, die er uns aufträgt, wie wir uns verhalten sollen. Aber ich glaube, es ist eher wie gute Werkzeuge, wo er sagt, nehmt diese Werkzeuge, nutzt sie, wenn der Sturm kommt, dann werdet ihr sie alle brauchen. Und ich habe euch extra meinen Werkzeugkasten mitgebracht, damit ich euch zeigen kann, ne? Der Hammer, den habe ich auf dem Sommerlager mal geschenkt gekriegt als Mitarbeiter. Und damit habe ich schon so viel gearbeitet. Der liegt mir in der Hand. Da brauche ich überhaupt nicht lange drüber nachzudenken, was ich mit dem mache. Ich weiß, wie ich da was rausziehe. Ich weiß, wie ich irgendwo reinhaue, um was zu holen. Der Hammer, den kenne ich. Mit dem kann ich umgehen. Oder was ich hier noch habe. Ihr werdet denken, so ein großer Mann und so eine kleine Rohrzange, die habe ich bekommen, als ich ein kleiner Mann war. Da war ich, glaube ich, 12 oder 14, in diesem Alter. Da hat mein Vater mir Zangen geschenkt. Und diese kleine Rohrzange, Rohrzange ist lustig, aber die kann man hier verstellen und mit unterschiedlichen starke Sachen mit anfassen. Die habe ich mein Leben lang bisher benutzt. Ich bin jetzt bald 60. Das heißt, ich habe die seit 20 Jahren in der Hand. Seit 40 Jahren. Oh. Kleines. Also das heißt, mit der kann ich umgehen. Ich habe auch andere Zangen, mit denen kann ich auch umgehen. So ist es nicht. Aber die hier, die ist richtig, die ist Best Practice. Und dann kann man aber auch häufig in irgendwie im Werkzeugkasten, ich weiß nicht, wer einen hat, Werkzeugkasten ist übrigens nur ein Beispiel, ne? Manche Leute haben da ihre Farbsets, ihre Stiftekästen oder andere Leute haben ihre Kochsachen, also das kann man übertragen. Ne? Aber ich habe hier zum Beispiel sowas, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Glasschneider. Den habe ich auch mal geschenkt bekommen und ich habe mit dem auch schon Glas geschnitten und es hat so geklappt, als ich mal einen Spiegel damit geschnitten habe. Aber um ehrlich zu sein, wenn jemand sagt, so kannst du mir mal jetzt hier das schöne schneiden, ist übrigens ein tolles Glas, edles Glas, kannst du das bitte einmal für mich beschneiden, sodass das passt, würde ich sagen, oh, lass das mal lieber jemand anders machen. Geübt bin ich damit nicht. Und so sagt Jesus eben in der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und sie tut, also macht es. Und nochmal, um darauf hinzuweisen, dass das mit den Gesetzen, also dass wir nicht sagen, ihr müsst jetzt die linke Wange hinhalten, um gleich schon mal vorzugreifen. Das war noch nie Gottes Gedanke, dass er gerne ein Gesetzbuch aufstellen wollte. Ich habe nur mal so aus Spaß im Alten Testament einen Psalm rausgesucht. Es gibt einen Psalm, den längsten Psalm, glaube ich, im ganzen Alten Testament, der Psalm 119, ewig lang. Und was hat der für ein Thema? Das Gesetz. Und das ist so, als ob du sagst, hey, heute Abend lese ich mal was Cooles. Das bürgerliche Gesetzbuch wollte ich schon immer mal durchlesen. Hat das schon mal einer von euch gemacht? Ich habe schon mal angefangen, das ist wirklich echt anstrengend. Und in dem Psalm 119 geht es die ganze Zeit nur ums Gesetz, aber um zu zeigen, was denn eigentlich mit Gesetz gemeint ist, habe ich euch einfach mal ein paar Verse so wahllos rausgesucht. 6, 16, 24, 32, 47. Und da heißt es, wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Ich habe Freude an deinen Zeugnissen, sie sind mein Ratgeber. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Ich habe meine Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. Das hört sich irgendwie nicht nach Gesetzbuch an. Das hört sich eher nach dem an, was ich glaube, was Jesus auch mit der Bergpredigt meint, dass er sagt, in die stürmischen Zeiten gebe ich euch Werkzeug mit, damit ihr sie übersteht, damit ihr dann wisst, wie ihr umgehen sollt. Und zwar, das ist ein sinnvolles Werkzeug. Es ist nicht so wie beim ersten Lockdown, wo alle Klopapier und Nudeln gekauft haben und dann gesagt haben, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Klopapier? Und der Klopapierhersteller gefragt wurde, wollen Sie jetzt mehr Klopapier herstellen? Und er sagte so, nee, mache ich nicht. Die Leute kaufen das jetzt, dann haben sie einen Stapel zu Hause. In ein paar Monaten kauft keiner Klopapier, weil sie erstmal das, was sie zu Hause haben, wegverbrauchen. Also wir brauchen nicht mehr Klopapier. Also der wusste das, aber ich kenne Leute, die da echt gut investiert haben. Aber Jesus sagte, nee, ich habe da wirklich ein Toolkit für euch. Das könnt ihr brauchen. Und bitte, bitte, lernt es zu nutzen. Und dafür habe ich schon mal was vorbereitet. Ich wollte das mal aufzeichnen, den Werkzeugkasten. Meinen Werkzeugkasten habt ihr ja nun gesehen und ich habe schon mal was vorbereitet, weil Werkzeugkästen zu zeichnen dauert immer so lange und dann hat man nachher, guckt ihr die ganze Zeit nur mir über die Schulter, wie ich einen Werkzeugkasten zeichne. Voll langweilig. Ich wollte jetzt einmal kurz mit euch zusammen durch die Bergpredigt gehen und einmal zeigen, wo denn da die ganzen Werkzeuge versteckt sind. Also das allererste, womit die Bergpredigt eigentlich anfängt, im 5. Kapitel ist, dass er sagt, da ist ja so eine ganze Horde von Menschen, die um ihn rum sitzt, so wie ihr manchmal irgendwo auch rumsitzt. Also das ist so eine ganze Horde von Menschen. Und dann sagt er, ihr Nichthelden. Also man nennt es auch die Seligpreisung, wo er sagt, also ihr seid eigentlich so aus Sicht der Welt irgendwie so die Leute, die im grauen Nebel verschwinden. Ihr Nichthelden, ihr Normalos, ihr Unwichtigen. So wird es eigentlich gesagt. Und dann sagt Jesus, ja, so fühlt ihr euch und so seid ihr vielleicht auch häufig schon betitelt worden, aber ihr seid meine Kronjuwelen. Also ihr seid die Seligen. Also da malt er, sagt er so, die Friedensstifter, die Barmherzigen oder die Gerechten, die Leid tragen. Also alle, ne? Ihr seid meine Kronjuwelen. So, er fängt erstmal extrem positiv an und dann kommt dazu, dass er sagt, ihr, so wie ihr seid, ihr meine kleinen Kronjuwelen, euch würde ich bitten, dass ihr das wahrnehmt, dass ihr die Kronjuwelen seid und dass ihr dann auch bitteschön nicht nur für euch leuchtet, sondern seid, könnt ihr nicht bitte das wahrnehmen, dass ich sage, ihr seid das Licht der Welt? Ich mache da immer noch eine Glühbirne draus, auch wenn ich weiß, Glühbirnen gibt es eigentlich nicht mehr, aber die sind so gut eingeführt. Aber er sagt, ihr seid das Licht der Welt, also leuchtet mein Gut. Bitteschön, ich glaube, das Leuchten sieht man von hinten gar nicht so gut. Ne? Ich mache mal hier so nochmal so ein paar altertümliche Strahlen dazu. Ihr seid das Licht der Welt und bitte leuchtet doch. Und ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid zwar im Salz, ihr seid im, meine besten Salzstreuer seid ihr. Aber es wäre schon schön, wenn ihr auch salzt. Das ist so die Grundaussage, womit die ganze Bergpredigt anfängt. Dass er sagt so, ihr seid was Besonderes und bitte nehmt das doch wahr. Und jetzt kommen die ganzen hübschen kleinen Gedanken. Das fängt an mit der ersten Reihe in der Schublade, wo er sagt, es gab im Alten Testament Gesetze und ich will gar nicht alles neu machen. Das ist völliger Quatsch, ich will nicht alles neu machen, aber es wird sich verändern. Ich will das alles erfüllen und ich erkläre euch nochmal, wie das wirklich gemeint ist. Und fängt dann damit an, dass er sagt, das mit dem Töten, das mit dem Töten. Wow. Zu viel schlechte Filme geguckt. Das ist eigentlich, das will ich wirklich nicht. Töten sollt ihr nicht, aber um ehrlich zu sein, ihr sollt nicht nur nicht töten, ihr sollt auch, ich weite das mal ein bisschen auf, damit das nicht nur für die Leute gilt, die im Gefängnis gehen, sondern wenn ihr sagt, du Idiot, dann ist das ungefähr das Gleiche. Also wenn ihr eure Mitmenschen nicht wertschätzt, dann ist das das Gleiche. Ich gehe häufiger ins Gefängnis und es ist extrem gut, den Häftlingen zu erklären, dass ich aus Gottes Sicht genauso im Knast sitze wie sie, weil da kein so großer Unterschied ist. Und dann sagt Gott, nee, das ist eigentlich nicht gedacht, aber was wirklich gedacht ist, ist, dass ihr macht es bitte einfach anders. Er sagt, könnt ihr euch nicht miteinander, oh, von der Seite zeichnen kann ich gar nicht so gut, könnt ihr euch nicht miteinander versöhnen? Also dass ihr sagt, ja, wir klären das miteinander. Das war der erste Gedanke da drin. Der zweite Gedanke, der dann danach kommt, ist auch sehr charmant. Ich muss mal ganz kurz gucken, damit ich sie in der richtigen Reihenfolge habe. Das nächste ist, der gute alte Ehebruch, wo er sagt, Ehebruch steht schon im Alten Testament, geht halt gar nicht, ist klar. Ne? Also Ehebruch wollen wir nicht. Und Jesus sagt dann, mein lieber Mann, wo guckst denn du hin? Ne? Und ihr lieben Männer, wo guckt ihr denn hin? Also wenn ihr so seid wie ich, dann hängen wir da in einer ähnlichen schlechten Situation wie beim Umbringen. Und ihr Frauen, kenne ich mich nicht so gut aus, vielleicht auch, wo er sagte, da müsst ihr mal gucken, so geht das nicht. Und dann sagt er diesen krassen Satz mit, ihr sollt mal euer Auge dann, wenn ihr das falsch macht, lieber mal euer Auge ausreißen. Rausmachen finde ich nicht so gut. Aber er sagt, passt drauf auf, wo ihr hinguckt und tut im Zweifelsfall, hört einfach auf damit und schafft es ab. Wer dazu mehr wissen möchte, da habe ich noch ein nettes kleines Zitat dazu. Aber es geht im Endeffekt darum, ich male jetzt trotzdem mal das gute alte Auge hier hin, aber wo er sagte, ihr müsst schon mal bitte, bitte aufpassen, wo ihr hinguckt und tut was. Also nicht nur so, naja, das will ich das nächste Mal nicht tun, sondern werdet aktiv, macht was anders. Wenn ihr sagt, ihr trefft dieselbe nette Frau immer wieder an derselben Stelle, dann geht da halt einfach nicht mehr hin, wenn es denn eure Ehe gefährdet. Punkt. Geht doch ganz einfach. Könnte man ja machen. Dann, auch hübsch. Alter, ich schwöre, das habe ich so nie gemeint. Macht man heutzutage nicht mehr ganz so dolle, aber kommt immer noch vor, dass man sagt so, also man sagt wirklich, nee, das, glaub mir, wirklich, das war so gar nicht gemeint, ich schwöre es bei meiner Oma oder was weiß ich was. Sagt Jesus auch so, oh. Nee, da gibt es ganz viele Gründe zu, aber eigentlich passt das zu nichts von all dem, weil wenn ihr beim Tempel schwört, der gehört euch nicht, bei mir könnt ihr das sowieso gleich vergessen, also hört einfach auf damit, sondern macht es doch einfach wie normale Menschen, Klammer auf, so, das seid ihr ja eigentlich, und der normale Mensch sagt ja und er meint ja und nein und er meint nein. Auch wieder so ein Klassiker aus dem Werkzeugkasten, seid einfach zuverlässig mit dem, was ihr tut und sagt. Also ich male jetzt hier einfach mal nur das gute alte Ja oder das Nein rein. Aber bitte seid doch so. Der nächste Part ist immer die spannende Frage, inwieweit weiß man das eigentlich noch? Das ist ein halbes Jahr her und ich habe gedacht, gar nicht mehr so. Ne? Der nächste Part war das mit dem, wenn dir einer auf die linke Wange haut, dann biet ihm auch die andere da, mit der einen Meile und den zwei Meilen. Das fing aber damit an, dass Jesus gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es im Alten Testament. Und ich habe meine Predigt dazu gehört und da ist mir aufgefallen, das kann ich verstehen. Es gibt Situationen, wo ich auch wirklich sagen würde, Jesus, kannst du da bitte mal einfach massiv eingreifen, und zwar nicht auf deine friedliche Art, sondern könntest du mal den Gott des Alten Testaments rausholen. Aber Jesus sagt, nee, also was, ich male jetzt hier mal so ein Smiley hin, der aber eigentlich kein wirklicher Smiley ist, sondern der gute alte Zornige. Einfach mit Zorn zu reagieren, ist keine gute Idee. Auch das macht das nicht, sondern bitte, 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 werdet einfach anders, indem ihr die Leute, die so unterwegs sind, indem ihr sie einfach überrascht. Überrascht sie. Überrascht sie, indem du ihm die andere Wange hinhältst. Er hat dich auf die Wange mit der Rückhand geschlagen und wenn er auf die Wange schlagen soll, muss er es mit der Hand tun. Weiß ich noch, wie Tilman darüber gepredigt hat und sagte so, wenn er dich jetzt nochmal schlagen soll, dann schlägt er dich so, wie man einen Gleichberechtigten schlägt. Der hat ein Problem. Also sei durch deine Freundlichkeit ein Problem für andere Leute. Ich weiß gar nicht, also guck, dass die Leute überrascht sind. Huch, was mache ich denn jetzt mit dieser Situation? War dieser Gedanke davon. Und der letzte in dieser Reihenfolge war, dass es eigentlich im Alten Testament heißt, du sollst deine Freunde lieben und deine Feinde hassen. So, und wir malen jetzt hier mal so eine schöne alte mittelalterliche Keule hin. Steinzeit, damit kann jeder irgendwie was anfangen, so eine schöne Keule. Alle, die schlechte Filme gesehen haben, mehr als ich. Aber irgendwo habe ich dieses Bild auch, insofern vielleicht habe ich doch auch mal. Und da sagt Jesus dann so, nee, das möchte ich wirklich anders. Und dann kommt dieser ganz sagenumwobene Satz, wofür wir Christen immer noch manchmal belächelt werden, dass wir unsere Feinde lieben und segnen sollen. Und auch das ist natürlich eine großartige Geschichte. Da geht es auch wieder darum, dass wir nicht einfach nur nicht das lassen sollen, sie zu hassen, sondern werdet aktiv, tut was anderes. Vielleicht war der Gedanke an dieser Stelle war ja, vielleicht, wenn es denn alles gut geht und sie ihr liebt, liebt sie bitte in den Himmel. Ihr wart auch mal so, dass man euch am liebsten hassen müsste. Also ihr seid da auch wieder kein Unterschied. Ne? Wie in allen Bereichen, ihr seid eigentlich kein Unterschied, aber ihr könnt den Unterschied machen. Tut was. Ich gehe noch mal ganz kurz zu dem Werkzeugkasten. Tut was. Get used. Also probiert es aus und macht es. Das war der erste Part mit den Geboten. Dann seht ihr aber, hier unten ist jetzt noch eine zweite Reihe frei und das ist wirklich eine zweite Reihe, weil die tatsächlich was anderes ist. Die zweite Reihe ist, wo Jesus sagt, wir kennen einander und wir wollen eigentlich miteinander etwas erleben. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Jesus sagt später, ich lasse mein Leben für meine Freunde. Also wir sind Gottes Freunde. Ich frage mich nicht, das ist immer noch viel mehr als ich verstehen kann, aber Jesus sagt das und er sagt so, nee, du bist nicht nur Markus, du bist mein Freund. Und ich so, wirklich, aber du kennst mich doch. Und er so, ja, aber trotzdem. Das ist das Größte überhaupt. Und dann sagt Jesus, wenn ihr schon mit mir zusammen seid, dann, oder wenn ihr, ne, wenn wir uns unterhalten, wenn wir was zusammen unternehmen, dann bitte, 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 hör auf, den Superfrommen zu geben. Nicht rumposen. Also so, ne? Also auf mich kann Gott schon stolz sein, weil darum geht's nicht. Es geht um uns beide. Und dann zählt er so ein paar Kleinigkeiten auf und die wollte ich euch jetzt auch wieder mal aufmalen. Das erste ist das Spenden. Ich male mal hier so einen Geldschein hin und ein paar Münzen. Und er sagt, also was man mit Geld extrem gut machen kann, also Geld ist eigentlich wie dazu geschaffen, sagt Jesus, dass man es schlicht und ergreifend weggibt. Also gib es einfach zum Beispiel anderen Leuten, die es brauchen. Für viele ist das gar nicht so schwierig. Klammer auf, ich glaube, das hat Jesus vor allem ganz gerne auch gesagt zu den Leuten, die viel Geld haben, weil die haben damit mehr Probleme als die, die weniger haben, sagt man im Allgemeinen. Ich weiß es nicht. Zählt auf jeden Fall für uns alle. Und das ist übrigens was, dass man über das Weggeben in Dankbarkeit einfach sagt, so Gott, oh, mir geht's so gut, wie schön ist das, kann ich doch, wem kann ich noch helfen? Und was dadurch entsteht, ist sehr großartig. Also das heißt, das hat auch was mit Gott zu tun, auch wenn es jetzt erstmal nur nach Weggeben aussieht. Aber da steckt Gott mit dabei. Bei dem anderen, beim Beten ist das irgendwie viel einfacher, wo man sagt, na klar, Beten hat ja wirklich was mit Gott zu tun. Also wenn ich jetzt hier mal so ein hübsches Kreuz hinmale und daneben einen betenden Menschen. Dann ist das irgendwie klar, das hat irgendwie was mit Gott zu tun. Aber auch da gab es halt und gibt es das immer wieder, dass man sagt so, oh, ich bete so viel, da können sich andere schon ein Beispiel dran nehmen. Oder dass man sagt, man redet die ganze Zeit in den Wunschautomaten, aber man hört gar nicht. Also das ist eigentlich was auf Gegenseitigkeit beruht. Und deswegen hat Jesus ja an der Stelle gesagt, lass uns doch am besten zu zweit im Haus unterwegs sein. Nicht an der Straßenecke, nicht so groß, sondern einfach, das ist was zwischen uns. Du, mein geliebtes Kind, ich, dein geliebter Gott, wir wollen zusammen sein. Und deshalb kommt da das Vaterunser drin vor, wo er gesagt hat, so, ne, da steckt eigentlich alles drin. Und da kommt auch nochmal über die Vergebung, weil er sagt, damit könnt ihr euch am leichtesten irgendwo rauskicken. Aber das war das Zweite, wo er sagt, das eine ist, gebt gerne weiter, kommt in meinen Raum rein. Und das Dritte, das erwähnte Thomas vorhin schon, wir sind jetzt in der Fastenzeit und dann hat man den schönen Teller mit dem Messer und Gabel und da liegt dann einfach mal nichts drauf. Oder andere Leute machen jetzt diese 7 Wochen ohne, wo man sagt, ich esse eben einfach 7 Wochen lang mal nichts Süßes. Oder ich gucke keinen Fernsehen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber grundsätzlich sagt Gott, das ist ein guter Plan. Tut das. Das ist sowas, was wir Christen häufig, oder was heißt wir? Ich will mir jetzt mal von dem Wir weggehen zu dem Markus. Was halt nicht so im Fokus steht. Aber Gott sagt, macht das. Wenn ihr da euch dabei, wenn ihr das macht und das nicht einfach nur sein lasst, sondern sich dabei auf mich, zu mir dreht und zu mir hinkommt, das macht was mit euch. Ich mal nochmal ein Smiley hin, diesmal einen breiten, lächelnden. Das macht was mit euch. Ich weiß noch, wie Tilman auch darüber gepredigt hat und dann ich danach gedacht habe, oh, ich müsste das wirklich mal ausprobieren. Das ist schon Jahrzehnte her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Ja. Und der letzte Part aus dieser kleinen Runde war die gute alte Schatzkiste. Ich weiß nicht, habt ihr eine Schatzkiste zu Hause? Wo hier das ganze Gold drin ist. Und dann sagt Jesus, bitte entscheidet euch schon relativ eindeutig, worauf ihr vertraut. Also vertraut ihr auf das Geld oder vertraut ihr mir? Das ist schon eine ganz wesentliche Frage für euch, ihr Lieben. Und die müsstet ihr bitte, bitte klären. Und wenn ihr die geklärt habt, dann werde ich euch überraschen. Aber die Antwort lautet eigentlich an dieser Stelle, um das zu klären, bitte sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist ein Wagnis, aber auch hier wieder dieses Wagnis, wo er sagt, probiert's doch aus, probiert's doch bitte aus, probiert all diese Sachen bitte, bitte immer wieder aus. Das ist mehr oder weniger das fünfte Kapitel, das ist das sechste, glaube ich. Habe ich mich jetzt, nicht, dass ich jetzt falsch zitiere, falsches Zitieren ist ganz böse. Ja. Und jetzt gibt es ja noch das siebte. Was ist denn das siebte Kapitel, bitteschön? Und das siebte Kapitel ist, das geht eigentlich grundsätzlich darum, dass Jesus sagt, wenn ihr anfangt mit grünen Pfeilen, dann... ganz kurz, nur eine Notiz. Also wenn ihr mit den grünen Pfeilen anfangt, dann habe ich noch ein paar kleine zusätzliche Tipps dafür. Der erste Tipp dazu war, wenn du anfängst, es geht dabei um dein Handeln, nicht, dass du guckst, wie denn dein anderer das macht. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich gucke, wie Klaus Dieter damit umgeht oder wie Gunhilde damit umgeht, sondern es geht darum, wie gehe ich damit um? Wo er sagt, der Splitter, den du bei dem anderen im Auge siehst, der ist nicht das Entscheidende, sondern der Balken in deinem Auge, der ist das. Wenn ich den Balken im eigenen Auge habe, dann sehe ich nichts. Im Englischen heißt das Blind Spot, das ist der Fleck, der da hinten in jedem Auge ist. Und da sagt er, guck dich doch bitte einmal um, wo sind denn deine blinden Flecken? Nimm die wahr. Und achte drauf, denn wenn du die wahrgenommen hast, kannst du anderen womöglich dabei helfen. Ihr lieben Autofahrer, ihr wisst das, bei den moderneren Autos, da gibt es dann irgendwie so ein Zeichen, wo man sagt, da gibt es ein Auto und dann gibt es hier hinten das andere Auto, was da hinten kommt und dann sagt er, ich habe jetzt was für dich eingebaut, dass du immer das andere Auto da hinten erkennst. Jetzt habe ich das in grün gemalt. Dass du immer das andere Auto da hinten erkennst. Jeder, der Fahrschule weiß, macht, weiß, dass es der Schulterblick ist, der davor bewahrt, auf der Autobahn beim Überholen das Auto, was hinter einem im toten Winkel ist, zu übersehen. Das ist immer dieser Blick beim Überholen. Der ist überlebenswichtig auf der Autobahn. Und deswegen sagt Jesus, bitte achtet doch drauf, wo ist denn euer blinder Fleck? Guckt nach, wenn ihr es nicht wisst, fragt eure Freunde. Die wissen das. Die wissen das wirklich. Ich habe meine Freunde gefragt, überhaupt kein Problem. Markus, alles gut bei dir, aber... ist halt unser blinder Fleck. Der zweite Gedanke, den Jesus damit rüberreicht, ist, wieder die Reihenfolge richtig machen. Das war das, dass wir, jetzt kommt das, was ich am schwierigsten finde, eine Taube zu zeichnen. Wie malt man eine Taube? Naja, ist vielleicht so ein bisschen taube. Das sagt Jesus, das zuversichtliche Beten. Da gibt es so eine schöne Bibelstelle, die parallel ist zur Bergpredigt. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus die ganzen Geschichten auf dem Feld. Und da geht es wieder darum, wenn ihr denn euren Vater bittet um ein Laib Brot oder um irgend sowas. Und dann wird er euch doch weiterhelfen. Er wird euch keine Schlange und sonstiges Kram anbieten. Und da heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also auch hier wieder, es geht auch hier darum, dass der Heilige Geist, also dass Jesus sagt, naja, ist schon klar, dass diese ganzen Regeln, die da oben sind, dass ihr das nicht könnt von euch aus. Ihr seid ja keine Götter, ihr seid ja keine Superhelden, ihr seid ja normale Menschen. Aber ich, der ich in euch leuchte, ich, der euch als erhalten macht, ich schenke euch doch meinen Heiligen Geist, damit ihr das könnt, was größer ist, als ihr selber seid. Markus konnte keine Sommerlager leiten, dafür bin ich viel zu klein in geistlicher Hinsicht. Aber mit Jesus ging das. Ich habe die nicht geleitet. Jesus hat gesagt, na gut, ich nehme auch dich als Leiter. Ich hätte zwar gerne einen anderen, aber die anderen wollten nicht. Würdest du es machen? Da habe ich gesagt, na klar, kann ich machen. Aber ich mag keine Kinder. Da hat Jesus gesagt, mach kein Problem, kümmere ich mich drum. Und dann habe ich Sommerlager geleitet, obwohl Kinder gar nicht mehr am Herzen lagen. Und nach dem Sommerlagern habe ich dann festgestellt, wie cool ich Kinder finde. Also Jesus ist da schon ganz großartig unterwegs. Der nächste Gedanke war, was du nicht willst, was wann dir du, das fügt keinem anderen zu. Wir entsinnt euch, wo wir sagten, das ist eine alte Volkswahrheit, aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das nicht das, was in der Bibel drin steht, denn in der Bibel steht drin, was du möchtest, was man dir tu, das tu auch selbst. Im Englischen gibt es da schön diese schönen drei Buchstaben, DIY, für die über 60-Jährigen, vielleicht nicht ganz so geläufig, es sei denn, sie sind Peter Gabriel-Fans, do it yourself, also mach es, Alter. Nicht, mach es nicht, sondern mach es. Also auch da wieder der gute, ich male jetzt hier einfach nur mal das kleine laufende Persönlein rein. Tu es. Nicht drauf denken, dass es reicht, wenn du es vermeidest. Und die letzten beiden, die sind jetzt in so naher Vergangenheit. Das eine war das mit dem Weg, wo man sagt, es geht irgendwo einen Weg und es gibt auch noch einen zweiten Weg, wo ganz viele Leute laufen. Und die Frage ist schon, welchen der beiden Wege gehst du? Also es kann schon sein, dass es auch einsam ist, wenn du mit mir unterwegs bist, weil vielleicht die Leute sagen, du bist ja bescheuert. Oder sogar, dass es sein kann, dass die Leute wie der gute alte Wolf daherkommen. Muss mal ein paar spitze Zähne reinmalen. Wie der gute alte Wolf daherkommen und sagen, als Schaf verkleidet natürlich sagen so, ich habe dir noch eine viel bessere Idee. Also die sich dann ausgeben als Propheten. Das ist jetzt dieser kleine Überblick. Und Jesus sagt, ich zitiere es nochmal, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann. Und das Haus, was man jetzt irgendwie auf den Felsen bauen soll, da steckt schon drin, dass das mehr Aufwand ist als das Haus, das man auf den Sand baut. Weil der Felsen, da muss man ganz andere Fundamente legen. Bei Sand geht das alles ganz schnell. Aber wenn du damit jetzt anfängst, also Jesus sagt wirklich, es ist mir wirklich ernst damit. Und wenn du jetzt damit anfängst, dann verändert dich das jetzt schon. Selbst wenn du noch nicht dabei bist, mitten im Sturm zu stehen, es verändert dich jetzt schon. Deswegen fang bitte an. Und wenn du jetzt damit anfängst, such dir einfach einzelne Sachen aus, die du mal ausprobieren kannst. Lern deine Werkzeuge zu benutzen, was ich dir anbiete. Ne? Guck's dir an, probier es aus. Das kannst du im Kleinen tun, aber probier es doch bitte schon mal aus. Denn wenn der Sturm kommt, du lieber Mensch, du wirst meine Werkzeuge brauchen. Im Sturm wirst du zwingend mich darum bitten, dass ich dir mehr Kraft gebe, weil du wirst merken, dass du es nicht mehr kannst. Im Sturm wirst du womöglich sagen, ich brauche eine gute Idee von dir, dann musst du aber wissen, wie du zu mir kommst. Im Sturm hilft es vielleicht, dass du vorher schon dich daran gewöhnt hast, dass du nicht alleine bist, dass du für andere sorgst und insofern im Sturm es auch annehmen kannst, dass andere für dich sorgen. Im Sturm hilft es vielleicht dabei, dass du nicht verbitterst und sagst so, jetzt ist gut, jetzt hau ich die aber auch, sondern dass du sagst, nein, ich mache das so, wie ich das gelernt habe, das war gut. Also versteht mich, es ist mir ein, als die Frage war, Markus, möchtest du auch über die Bergpredigt predigen, habe ich gesagt, ja, aber die letzten zwei Verse über den Hausbau, über den Sturm, wenn ich die Predigt kriegen darf, da wäre ich sehr glücklich. Weil es tut so weh im Sturm, nicht zu wissen, was man tun kann und im Sturm allein zu sein. Und Jesus sagt, ich habe diese Gedanken wirklich für euch aufgebaut. Also, ja. Und wenn ihr das tut, die Leute sehen, ich weiß, wie wir im Gefängnis waren und dann sind wir zu dritt im Gefängnis gewesen und dann haben wir den einen Häftling gefragt, wie bist du denn Christ geworden? Und dann hat er gesagt, Markus, bei dir sehe ich, wie es dir so richtig schlecht geht. Und zu der Frau hat er gesagt, bei dir, du erzählst immer davon, wie beschissen es dir geht und wie gerade alles über dich hineinbricht. Und der dritte Mann, der war völlig auch in so einer Situation, die man sich wirklich niemanden wünscht, in der Scheidung und alles ging auf das krasseste, schlimmste zu, was ging. Und dann sagte der Häftling zu uns, ich habe euch drei gesehen, wie es euch so beschissen geht und trotzdem wart ihr da, ihr habt gelacht und habt so glücklich von irgendwas erzählt. Und ich dachte, das kann nicht sein, das passt nicht zusammen. Und dann habe ich gedacht, den Gott will ich auch kennenlernen. Und dann habe ich ihm angefangen zu beten und dann habe ich ihn halt kennengelernt und deswegen bin ich jetzt Chris. Und ich weiß noch, wie wir dann danach zu dritt draußen auf dem Parkplatz standen, aus dem Gefängnis wieder raus und uns zu dritt angeguckt haben und gesagt haben, danke Gott, wir hätten es auch akzeptiert, wenn du durch die schönen Sachen, die wir gesagt hast, ihn zum Christ gemacht hättest und nicht durch das, dass wir so durch diese fiesen Zeiten durchgegangen sind. Und gleichzeitig haben wir zu dritt auf dem Parkplatz gestanden, zu dritt geweint und gelacht aus vollem Herzen, weil wir sagten, Gott hat schon einen ganz eigenen Humor und er kann durch ganz viele Sachen Dinge verändern. Deswegen, ich bitte euch wirklich, ich mache hier nochmal so eine Schattenfuge drunter, bitte, 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 fangt an. Jetzt müsste ich da eigentlich noch drunter schreiben, ihr seht es ja. Amen.